Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger und
wir haben einen Gast.
Hallo, ich bin Nadi Mirian.
Hallo Nadi. So, wir haben die Nadi eingeladen, weil wir ja beim letzten Thema gedacht haben, da müssen wir irgendwie weiterarbeiten, weil es um etwas ging, was ich für mich als offene Enden gefasst habe. Und dann habe ich versucht, mit diesem Begriff offene Enden zu operieren. Und das ist eigentlich so widersprüchlich, dass ich dachte, das entweder ist was zu Ende oder es ist nicht zu Ende. Also offene Enden ist ja total crazy. Und dann hat Rita heute die Literaturliste geschickt und die hieß lose Enden.
Ja, ich habe das in meinem Kopf irgendwie anders abgespeichert.
Ja, sehr gut so. Aber das machte was mit mir, deswegen fand ich das so spannend.
Ich habe mich offenbar an deiner Frage vorbei orientierend vorbereitet. Das kann ja lustig werden.
Nee, gar nicht. Offene Enden ergibt ja keinen Sinn. Deswegen dachte ich, lose Enden ist natürlich viel sinnvoller, weil die Frage ja, also dann kann man es noch beenden, aber ein offenes, also es ist zu Ende oder es ist offen?
Nee, mit offenen Enden kann ich viel mehr anfangen.
Ja, ich war ja so bei Geschichten, die nicht zu Ende sind, insofern passt das mit dem offen, aber wo so ein loses Ende liegt, das noch verknüpft werden will.
Ah, also Hoffnung.
Fragmente die zu ergänzen Hoffnung sind, sowas, ja.
Schön, ja. Ich freue mich.
Guck mal, da sind wir schon mittendrin.
Mach du mal offen. Ich mach lose.
Cool, und ich höre mir das einfach an und schlage irgendwann den Gong. Nein, aber wieso kannst du mit losen Enden mehr anfangen als mit offenen Enden?
Ich glaube, weil ich gedanklich direkt in der Vorbereitung war, was kann ich dazu lesen, was kann ich mir aneignen, was ist philosophiegeschichtlich interessant, und wusste ja zum Glück, dass Nadi da ist und das Psychologische machen kann, weil ich das nicht kann. Und natürlich ist auch die Frage der Offenheit eine, die man philosophisch beantworten kann, aber gerade diese Frage von losen Enden und wie man sie wieder zusammenkriegt, wie man narrativ vielleicht auch was ganz macht, was von sich her nicht ganz ist, und die ganze Geschichte des Fragmentarischen, die dranhängt, das hat bei mir irgendwie was zum Klingen gebracht. Ich hatte mal ein Seminar angestoßen von einer Vorlesung, die ich gehört habe über Fragmente, und daher war ich bei diesen losen Enden, und dann kommt ja noch hinzu, dass ich dann in den Metaphern auch so hängen bleibe und bei losen Enden dachte, was macht man denn mit denen? Da hast du so eine Strickliesel im Kopf mit dem Ding, was da unten so rauskommt, und dann fielen mir gleichzeitig ja noch Dinge ein zu Verstrickungen. Das wird jetzt handwerklich, ich weiß, aber die losen Enden kann man ja irgendwie miteinander in Verbindung bringen, und deswegen bin ich da gedanklich einfach hängen geblieben. Das tut mir total leid, dass das irgendwie verkehrt war.
Nee, das ist ja gar nicht verkehrt, sondern es ist einfach interessant, dass sozusagen es diese zwei Optionen gibt und ich ja mit den offenen Enden nicht so viel anfangen kann. Du aber, Nadi, kannst damit mehr anfangen, hast du gerade gesagt. Es würde mich interessieren, warum, was du gedacht hast.
Also ich habe dazu gedacht, also ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich was damit anfangen kann. Ich glaube, weil ich nichts damit anfangen konnte, kann ich was damit anfangen. Mhm. Und zwar kennt ihr das bestimmt alle so ein bisschen, dass irgendeine Freundschaft oder eine Beziehung oder eine Bekanntschaft so ganz offen endet. Mhm. Ohne Kommunikation, ohne Konfliktlösung, also ohne irgendwie über das Konflikt, über das, man weiß ja nicht, ob das ein sichtbares, unsichtbarer Konflikt. Und das hat mich eher total interessiert, als wir darüber gesprochen haben, weil da gibt es ja super viele Fälle von.
Das ja stimmt.
Also wir sehen ja auch auf Instagram zum Beispiel, also jetzt müssen wir Instagram wieder als Quelle nutzen, das Thema toxische Beziehungen zum Beispiel. Und toxische Beziehungen sind ja, enden eigentlich immer offen. Mhm. Also alles, was sozusagen keine Konfliktlösestrategien hat, wird entweder so unter den Tisch gekehrt, ist ja auch eine offene, ein offenes Ende, was aber noch nicht zu Ende ist. Mhm. Und andererseits dann natürlich auch dieser ungesunde Part, der ja vermehrt vorhanden ist, weil Menschen einfach nicht in der Lage sind, über ihre zwischenmenschlichen Probleme zu sprechen. Mhm. Die sind entweder bei du und dann gibt's Streit und du machst das und ich mach nix und ich bin das Opfer und du bist ja so schlimm. Und ne, entweder sind die in dieser Rolle, weil die einfach nicht gelernt haben, so einen Zugang zu sich zu haben und einfach mal auf die eigenen Kerben zu schauen. Oder die beenden es einfach offen. Mhm. Und dann haben die aber, und dann kommt's jetzt, und dann hat man ja den schlimmsten Brain. Darf ich das sagen?
Ich glaube schon.
Brainfuck. Genau. Und das fand ich interessant.
Ja.
Ja, genau. Und da war ich tatsächlich auch so ein bisschen und dachte, das ist, für mich ist es mit das, also es ist schwierig, das so zu formulieren, aber ich finde es sehr schwierig, wenn es Beziehungen gibt, von denen man sich nicht 100% lösen kann, die aber trotzdem in der Form zu Ende sind, wo aber irgendwie noch so eine, der letzte Faden noch nicht durchschnitten ist. Also wie so ein Seil, weißt du, die meisten Stränge sind schon irgendwie durchschnitten, aber so ein letzter Faden, der bleibt immer noch. Mhm. Und dann ist es für mich aber eben kein Ende, sondern du hast diese, nenn es Hoffnung oder du hast diese Verbindung noch, vielleicht allein deswegen, weil diese Person noch lebt. Ich finde Menschen, die Leben verlieren, extrem schwierig, weil es immer diese Chance gibt, auch wenn sie total utopisch ist, der Wiederbegegnung. Und was macht man dann?
Mhm.
Und,
total.
Oder auch die Hoffnung der Wiederbegegnung. Ne? Also vielleicht hofft man darauf, das doch irgendwann lösen zu können. Und das finde ich sehr quälend, empfinde ich das.
Total.
Und dann ist es aber ja nicht wirklich zu Ende, sondern dann, ja, dann ist es, der Kontakt besteht nicht mehr. Dann ist es vielleicht auf eine Weise ein Ausgang. Aber es ist kein wirkliches Ende. Und weil es eben kein Ende ist, ist es ja so schwierig, damit umzugehen, weil man eben nicht diesen finalen Schlussstrich ziehen kann. Ne? Man kann die Tür nicht zumachen. Da hängt immer noch irgendwas zwischen.
Genau, die Gedanken hängen dazwischen. Und das finde ich halt immer interessant. Das weil eigentlich hängt da nichts mehr dazwischen, sondern nur deine Gedanken.
Hm.
Und da hinter diesen Gedanken stecken ja deine Kerben. Weil, nehmen wir mal an, du hast eine jahrelange, weiß ich nicht, gute Bekanntschaft mit irgendwem oder Freundschaft, Beziehung, was auch immer. Welche Form der Beziehung ist ja auch irrelevant, aber eine für dich tiefe. Und aus dem Nichts spricht die Person nicht mehr mit dir oder spricht nicht mit dir über den Konflikt oder irgendwas. Und du gehst immer wieder auf diese Person zu und versuchst da wirklich so das Problem anzusprechen, eine Lösung zu finden. Und die Person sagt, nee, ist nichts und wird nichts. Und das gibt es ja so vermehrt. Und das liest du heute ja überall, vor allem so in den sozialen Netzwerken. Und dann weißt du so, okay, eigentlich muss ich dann jetzt loslassen.
Mhm.
Und das ist das, glaube ich. Deswegen finde ich das Phänomen so interessant, weil es ist eigentlich ein Ende, weil A und B, Sender und Empfänger, aber einer sagt ja sozusagen, es ist ein Ende, ich will mit dir nicht über diesen Konflikt reden. Und du musst ja deine Konsequenz draus ziehen. Mhm. Und das Offene ist ja sozusagen in dir. So sehe ich das mittlerweile.
Ja, ich glaube, es hängt noch ein bisschen mehr dran als nur Gedanken. Die machen viel aus, aber es hängen auch Grundbilder dran, Imaginationen, Fantasien, wie das alles so sein könnte. Und das macht das Offene daran so ambivalent, finde ich. Denn einerseits ist das ein Bruchstück. Ne? Mhm. Denkst dann, ja, ist irgendwie noch nicht fertig. Da könnte doch noch das und das sein. Ich bemühe mich mal noch, wie du schilderst, um eine irgendwie geartete Kommunikation, da kann noch was rund werden, was bisher eckig ist oder so. Ne? Also da ist so Unvollkommenheit. Und andererseits, und das ist das Paradoxe daran, finde ich, ist es ja genau in dieser Unvollkommenheit sehr perfekt. Perfide, aber perfekt. Mhm. Das hält den anderen so schön bei der Stange in toxischen Beziehungen. Mhm. Gerade, dass es offen ist, fordert heraus, dass man noch was damit macht. Wenn das fertig wäre und in so einer harmonischen Ganzform, das erleben wir ja selten dann doch auch mal bei Beziehungen, dass die zu Ende gehen, dass man das gut besprochen hat, dass man damit klar ist und einander gehen lassen kann, dann ist auch wirklich vorbei.
Mhm.
Dann drängt aber auch nichts mehr darauf, noch weiter ausgesponnen zu werden. Und ich denke, das ist ja so eine ganz spannende Struktur, dass es einerseits was Fehlendes gibt und einen Mangel, gepaart mit dem Nicht-Anerkennen dieses Mangels. Man will ja eigentlich, dass das was Ganzes ist und dadurch bleibt man so dabei und imaginiert weiter und macht weiter. Und das macht es ja auf der anderen Seite eben auch zu was sehr Vollkommenem. Das funktioniert sehr gut.
Wir haben jetzt gerade alle geatmet, um was zu sagen. Nein, bei mir ist nur einfach, es gibt ja Verbindungen, die kann man nicht so leicht auflösen. Familiäre Verbindungen zum Beispiel, die sind ja da, also auch wenn du die kappst, die sind ja irgendwie da. Man fühlt sich verbunden, man teilt Dinge miteinander, ja, wenn es nur der Genpool ist, aber man hat so, oder man entdeckt in sich Anteile, zum Beispiel der Eltern. Auch das ist ja unglaublich schwer anzugucken, wenn es keine gute Beziehung ist zu den Eltern, dass man in sich diese Anteile und Charaktereigenschaften findet und so. Und da ist es ja schwierig zu sagen, okay, ich schreibe jetzt das letzte Kapitel und mache das Buch zu, solange die noch irgendwie physisch existieren.
Also ich sehe das so ein bisschen dadurch, dass ich das super, also sehr lange so an mir selbst erprobt habe. Deswegen darf ich das jetzt alles sagen. Weil ich sage nur Dinge oder ich gebe ja eh nie Ratschläge oder Tipps.
Es ist empirisch gesättigt.
Es ist empirisch gesättigt meinerseits. Nee, das ist aber tatsächlich so in der Neurowissenschaft. Also jetzt kommt die Psychologie, vor allem so in der amerikanischsprachigen Psychologie, ist ja jetzt sowieso sehr, sehr viel mit spiritueller Psychologie und auch evidenzbasiert tatsächlich. Also kein Hokuspokus, sondern evidenzbasiert. Es ist tatsächlich so, dass alles mit uns anfängt. Mhm. Alles. Und wenn du kognitiv und emotional bist, du ja selten, wenn es um Beziehungen geht, bist du selten im Einklang. Also jeder Mensch, der dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht können es ein paar Leute, aber ich glaube, bei Gefühlen ist das schwer. Da sind wir wieder bei den Kognitionen. Du weißt ja, dass etwas zum Beispiel nicht gesund ist. Du weißt es einfach, weil es fühlt sich nicht gesund an. Die Person blockt dich ab, dies und das. Und dann kannst du ja für dich einfach gucken, okay, warum? Und jetzt, Rita, wollte ich da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich gerade auch so geatmet habe. Warum hänge ich denn da noch dran? Es ist ja natürlich die Liebe, die Verbundenheit. Wir lieben uns, also klar, das sind Gefühle. Aber wenn du dich selbst, also selbst lieben finde ich auch schwierig. Deswegen nenne ich diesen, sage ich nie was von Selbstliebe, aber dich selbst magst und so hart an dir gearbeitet hast und an dem Punkt bist, wo du denkst, so, okay, diese Wunde, einer meiner vielen Wunden, habe ich jetzt so behandelt, dass ich erwarte, dass man immerhin mit mir spricht und mich nicht abwertet oder was es da für Beispiele auch gibt auf dieser Welt oder was wir auch aus unserem Freundes- oder Bekanntenkreis kennen, dann ist es ja tatsächlich so, dass das ja mit dir, das ist ja dein nicht offenes Ende. Weil eigentlich ist das ein Ende in dem Moment, wo die Person dir signalisiert, ich gebe dir nicht das, was du brauchst, und zwar die Kommunikation vielleicht oder das Commitment oder was auch immer. Und dann fängt alles ja wieder bei dir an. Und deswegen finde ich, kann man ein offenes Ende eigentlich, wenn man bei sich bleibt, und das wird sehr wehtun, sehr gut irgendwann mal beenden.
Ja, man könnte sich ja entscheiden, zum Beispiel den Mangel erstmal anzuerkennen.
Sehr gut.
Also zu sehen, dass es strukturell damit zusammenhängt, dass ich ihn nicht anerkenne, diesen Mangel, und dass ich vielleicht den Schritt gehen könnte und das anerkenne. Und dann gibt es ja auch so spannende Studien zu, da bin ich dann gelandet bei Phantomschmerzen.
Ja,
ja. Das ist ja, wie etwas ist weg und du spürst das aber die ganze Zeit noch. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal von der Anwesenheit einer Abwesenheit. Ich sage das dann so flapsig, das Fahrrad ist nicht da und ich will aber fahren. Dann ist das sehr anwesend, dass es nicht da ist. Aber das gibt es ja schon auch in Beziehungen, dass ich spüre, da, ich will da Resonanz und ich will Liebesbeziehung oder irgendwas und das ist aber nicht mehr da. Und dann hast du so eine Art Phantomschmerzen. Und da gibt es ja spannende Studien zu, wie man damit umgehen kann. Man muss ja nicht einfach mit dem Phantomschmerz leben. Man kann auch da einen Mangel anerkennen und versuchen, über andere Sinne, es gibt so Spiegelboxen zum Beispiel, wo dann die Hand projiziert wird auf die fehlende Hand, wo man über andere Sinne imaginiert, was an Gänze da sein könnte. Und das lindert den Schmerz. Und egal, welchen Weg man da geht oder wie man das sensuell auffängt oder somatisch auffängt, aber es gibt Weisen des Umgangs, und das ist dein Punkt ja auch, Nadi, ne? Dass man bei sich anfangen muss und gucken muss, okay, wenn ich diesen Mangel nicht anerkennen kann, wie komme ich dann aus diesem aus dieser Pattsituation raus?
Ich dachte gerade, als Nadi erzählt hat, dass es ein offenes Ende am Ende ja ein hinausgezögertes Ende ist. Also ein Ende, das wir rausschieben, aber bei dem ja eigentlich klar ist, es wird in irgendeiner Form wird oder muss es enden. Also,
oder ist schon lang.
Ja, ja, genau, aber für uns ja noch nicht. Also wenn wir bei uns bleiben, ist es ja für uns eben nicht beendet. Das heißt, entweder endet es damit, dass die Person physisch nicht mehr anwesend ist, wobei wir das auch über den Tod hinaus, das war ja die vorige Folge, ne, können wir diese Verbindung ja spüren, dann wäre es ja so eine Art Phantomschmerz. Aber wenn wir frei sein möchten, wenn wir leben wollen, wenn wir atmen wollen, wenn wir diesen Schmerz irgendwie bearbeiten wollen, dann müssen wir in irgendeiner Form ein Ende finden, eine Tür zumachen. Man kann so eine Tür ja wieder aufmachen, aber muss sie, glaube ich, erstmal zumachen.
Oder man denkt ganz abstrakt, das finde ich auch sehr interessant. Ich finde, man muss dann, also wenn man akzeptiert, dass man diesen Mangel hat zum Beispiel, also erstmal überhaupt den Mangel sehen. Sehen ist immer so eine sehr bedeutsame Kunst, finde ich, an sich. So bei sich sehen und dann akzeptieren. Und dann kann das immer noch offen sein, aber du hast dann ein gutes Ende. Also zum Beispiel viele Geschichten können offen bleiben und dann hast du so eine, also ich finde das auch so eine nostalgische, das klingt jetzt so total so, oh, she loves pain, aber das hat sowas, Weil du
Melancholie ist schon okay,
genau, so was Melancholische, was, dann denke ich direkt an den Dürer, Melancholia, aber genau dieses Bild, wie du da halt wirklich so den sitzenden Dürer als Frau, also dass du da so eine Tiefe empfindest, aber dann auch glücklich bist in dieser Melancholie, weil du siehst dein Wachstum. Mhm. Und so offene Enden können dich total dazu bringen, dass du anfängst, dich selbst zu mögen. Das kann so voll der Türöffner sein.
Weil du auf dich zurückgeworfen bist.
Genau, entweder machst du weiter und kämpfst und haarst und bitte, 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 lass uns doch bitte, bitte, ne, Freund, egal welche Form von Beziehung, wie gesagt. Oder du arbeitest an dir. Und das
ist ja voll der romantische Gedanke. Nee, wirklich, in der Romantik war das genauso gedacht. Also nicht den Mangel anzugucken, sondern die mögliche Erweiterung. Am Fragment schon zu sehen, was als Form, weil du gesagt hast, Nora, es braucht eine Form, wahrzunehmen, die es haben könnte. Und wieder in Form zu kommen. Ja, ne? Irgendwie schon. Ne? Ja. Also das loszulassen, dass es eine bestimmte Form haben muss oder zurück die Bruchstücke zusammensetzen zu wollen oder so, sondern ja, wahrzunehmen, was nicht da ist und das vielleicht auch nur imaginativ zu ergänzen und Heilung darin zu finden, dass es nicht komplett ist.
Ich habe mich gerade gefragt, welche Vehikel wir eigentlich haben für Melancholie, weil ich finde das ein schönes Bild. Mhm. Und wenn ich mich so, ja, also das, was ich so auf Social Media rezipiere, da spielt Melancholie eine untergeordnete Rolle. Es sei denn, wir finden sie zum Beispiel in der Musik, in der Kunst. Also wir brauchen solche expressionistischen Formen, aber sie ist nicht. Also Melancholie, habe ich das Gefühl, ist künstlerisch anwesend, aber im Alltag nicht so. Und dann hast du halt so bei Facebook, ja, dem Boomer-Netzwerk, das ist jetzt gemein, dass ich das sage, aber dann gibt es ja diese Gruppen, ne? Kinder der 90er, die kennen dies und das. Mhm. Aber da geht es, da geht
aber
es
das ist Nostalgie,
nicht.
Oder?
Ja, genau, das ist Nostalgie, aber da fehlt eben die Melancholie, also da fehlt die Melancholie so, ne? Also das ist diese Nostalgie und die bleibt halt sehr in der Vergangenheit verhaftet, wo ich glaube, dass die Melancholie gefühlt so eine Art Abstand hat oder so eine, ein bisschen drüber steht. Also so würde ich das gerade, oder so nehme ich das gerade wahr. Vielleicht definiere ich das aber auch falsch, aber ich habe das Gefühl, die Melancholie hat sozusagen dieses Ende schon auf eine Weise eingehegt. Auf so einer Metaebene.
Ich glaube, die Melancholie würde ich dann nochmal, also klar, abgesehen jetzt von der Kunst und allem, ich denke ja auch sehr visuell, aber die Melancholie ist mein Wachstum. Also das ist so, wie soll ich das erklären? Beispielsweise, ich suche ja immer Geschenke. Ich habe gelernt, das stimmt nicht immer. Quatsch, sorry. Das ist vollkommener Schwachsinn. Ich habe angefangen, schon vor einer längeren Zeit, so lange ist es auch nicht her, Geschenke zu suchen in, jetzt kommt wieder Leid, aber in, und das hat ja, offene Enden tun weh. Mhm. Ja, weil wir Menschen sind mit Gefühle und wir wünschen uns ja natürlich dann irgendwas anderes vielleicht. Aber melancholisch bin ich dann, weil ich mein Wachstum, mein Geschenk sehe. Mhm. Das macht es so melancholisch, so würde ich es für mich definieren aus meiner Kontextualisierung.
Ja, ich hätte gesagt, das ist sowas wie ein lustvolles Erleben von Traurigkeit. Also nicht reinfallen und sie zieht mich weiter runter, sondern darin verharren. Und das würde auch erklären, warum das so schwer ist, wenn es die Zeit dafür nicht gibt. Melancholie ist ein sehr langsames Empfinden, das viel Abstand braucht und viel Reflexion. Mhm. Das geht nicht so schnell mal eben im Moment. Und es muss sich auf ein Empfundenes richten. Und wir haben ja gar nicht so viel Empfindungsreichtum in uns, viel Erlebnis, ja. Aber dass wir so referieren würden auf das, was wir empfunden haben und dann melancholisch werden und nicht nostalgisch wie Wrigley Spearmint, erinnert mich an meine Kinder oder so.
Damals als Twix noch Reiter
ja,
hieß.
Ja, so. Ne, das, stimmt. Das ist irgendwie auch, aber dann lachen wir, das finden wir witzig. Ne? Ja. Und Melancholie ist aber, es ist zwar lustvoll, aber es ist nicht witzig. Es ist schon ein eher versunkenes Gefühl.
Aber das habe ich mich halt gefragt. Also lachen wir, weil wir das andere Gefühl nicht wahrnehmen wollen? Also es kann ja sein, dass ich das wirklich, wirklich vermisse, aus was für Gründen auch immer, weil es mich an irgendwas erinnert und so. Und wir, wenn wir so zurückblicken, diese ganzen Nostalgie-Geschichten, die sind ja auch immer mit diesem Ha-ha-ha-hi-hi-hi. Aber vielleicht liegt darin ein Schmerz und der findet keinen Raum.
Yes.
Das war nicht so mein Gedanke.
Klar, die 80er sind vorbei und die 90er auch.
Was?
Und da war doch gefühlt alles noch in Ordnung und die Welt viel einfacher.
Das
und
war so viel
das
schöner,
ist ja,
bauchfrei durch die Gegend zu
aber
laufen.
Aber das sind ja diese Imaginationen, die da dran hängen und die Gedanken.
Das habe ich mit Städten. Ich habe das total, das merke ich auch immer wieder in Paris.
Wenn man da mal so
ist. Ich meine, okay, das ist sehr klischeehaft, aber weil ich sehr viele Erinnerungen in dieser Stadt habe, dass ich nostalgisch bin. Also ich habe so einen, aber das ist dann nicht
aber
so diese
Sehnsucht. Aber du bist nicht melancholisch?
Sehnsucht. Doch, bei einigen, an einigen, in einigen Ecken schon, sehr melancholisch sogar. Aber die Melancholie entsteht immer später für mich, wenn ich, wie gesagt, dieses Geschenk finde oder immerhin abschließe.
Also ein reflexiver Zugriff.
So ein, genau, das dauert sehr lange natürlich, weil dieses Reflektieren ist ein komplett anderes Thema nochmal. Sehr schweres Thema, da braucht man viel Zeit und muss, glaube ich, sehr viel mit sich selbst arbeiten. Und das ist natürlich immer einfacher, das nicht zu tun. Aber gut, viel Wachstum und ja, Melancholie, ja, das stimmt, so würde ich das definieren.
Ja.
Was ich ja das Spannende daran finde, ist, dass so viele Menschen dieses Gefühl teilen können und wir aber so wenig, also in meiner Welt wird wenig darüber gesprochen.
Mhm.
Es ist, und das ist ja eigentlich was sehr verbinden. Es ist ja schön, wenn man sich über sowas verbinden kann, aber es wird so wenig darüber gesprochen. Wir sind halt immer wir sind gar nicht in der Gegenwart, sondern wir sind immer mit dem Blick in die Zukunft gerichtet und sind so unter Strom und go, 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 go. Und diese Melancholie ist ja auch im Zweifel eine Form der Entspannung. Also da nehmen wir Spannung raus aus unserem Alltag und reflektieren ja auch darüber oder nehmen uns einen Raum, der ja auch vielleicht sehr persönlich ist, weil er uns gehört. Ich weiß gar nicht, wie gut man das teilen kann, wenn diese Person zum Beispiel nicht anwesend war. Also wenn jetzt nicht wir zwei melancholisch sind, weil wir mal in Paris gemeinsam irgendwie waren. Waren wir leider nicht, müssen wir nachholen.
Genau.
So. Aber das heißt, das ist möglicherweise auch etwas sehr Solitäres.
Ich habe den Eindruck, dass dahinter eher die Angst steht, man könnte reinfallen und nicht mehr rauskommen, weil das so verschwistert ist mit der Depression und dann eben nicht mehr lustvoll erlebt wird. Dass es umschlägt von einem lustvollen Erleben einer Abwesenheit und einer Trauer und einem Erinnern. Und viele haben, glaube ich, Angst, da reinzufallen oder da genauer hinzugucken und dann drauf hängen zu bleiben oder irgendwie so komische Metaphern und nicht mehr rauszukommen. Vielleicht auch, weil man da allein ist und einem kaum jemand raushelfen kann. Vor allen Dingen aber, weil die Zeit dann so auf Pause gestellt wird. Das erleben die meisten, die groß reden von immer im Moment sein, als gar nicht so besonders lustvoll, wenn auf einmal dieser Moment so sehr schwer auf einem lastet. Und das stelle ich mir tatsächlich analog vor wie ein Phantomschmerz. Du spürst die Abwesenheit von Vergangenheit und die Abwesenheit von Zukunft, bist jetzt und hier und furchtbar traurig. Und es kann schwer sein, sich dann wieder zu erinnern oder in Zukunft zu entwerfen und wieder so reinzutreten in den Zeitenlauf. Und ich finde, du hast recht, Nora, wir sind es auch nicht gewöhnt, weil wir das gesellschaftlich nicht besonders kultivieren. Wir kultivieren schon eher das Weitermachen und das Schnellsein.
Ja, das passt ja auch gar nicht in den Kapitalismus.
Eben.
Also das passt ja gar nicht in diesem immer dieser Happy-Hippo-Modus. Ich meine, darüber habe ich ja geschrieben. Und klar, wenn du ein Buch über Leid schreibst, wird es auch weniger gelesen als über Resilienz in zwei Schritten.
Ja.
Also, so, also das zeigt ja schon wieder so. Das zeigt ja schon wieder so dieses, wir haben halt Angst. Ja. Und das ist halt, also ich würde gerne irgendwann mal, dass Menschen verstehen, dass du vor nichts vor dir abhauen kannst. Ich habe es auch versucht. Es geht nicht. Und egal womit, ob du Studium, dann das und dann, du kannst ja kompensieren, wie du willst, mit Arbeit, mit dies. Und da würde ich ja auch lügen, wenn ich sagen würde, manchmal habe ich so manchen Schmerz mit guten Praktikas und so kompensiert, glaube ich, oder mit extra Praktikas. Gebe ich heute ehrlich zu, war auch natürlich ein Prozess, das zu sehen. Oder ich glaube, das ist super wichtig, damit zu sitzen, weil irgendwann mal kommt's und dann kannst du halt nicht mehr davor abhauen.
schön beschäftigt bleiben hilft auf jeden Fall nicht für immer.
Das Schlimme ist, dass dir in der Beschäftigung was begegnen kann, was das wieder auslöst. Ja. Und dann sitzt du da und bist eigentlich unterwegs und musst dann eine Pause machen, weil es dich nämlich da einholt, wo du dich beschäftigst. Das ist mir jetzt nämlich gerade mal wieder passiert. Und dann musste ich so schnell überlegen, okay, warum fühlt sich das gerade nicht gut an? Du hast doch gerade eine Beziehung gesucht, ja, die irgendwie dir was Gutes bieten wollte und jetzt bist du im Prinzip in dieselbe Falle getappt. Warum ist das gerade so? Warum wiederholt sich das gerade? Warum möchtest du das nicht? Wie kann ich eine Grenze setzen? Und es hat mich einfach beschäftigt. Und zwar nicht mal eben, sondern auch 2 Tage. Es hat mich gedanklich beschäftigt. Und ich war nicht in meiner Emotion, das gebe ich direkt zu, sondern ich habe das, weil ich das sehr gut kann, sofort rationalisiert. So, aber dachte so, ja, es ist aber spannend, dass dir das genau da begegnet in diesen Beziehungen und dass du darauf zurückgeworfen bist und zwar schon wieder. So, du kannst es dir immer wieder an, du holst es dir auch da ab, wo du es gar nicht erwartest am Ende und musst dann damit umgehen. Also es ist ja nicht gesichert oder da, wo du in Beziehung mit anderen gehst, kann dir immer irgendwas begegnen, was so alte Schmerzen wieder auslöst. Und da kann die andere Person dann gar nichts dafür, aber das ist halt durch die Begegnung, in der Begegnung ist das plötzlich im Raum und dann stehst du da und musst damit umgehen.
Genau.
Voll nervig.
Aber wenn man an seinen Wunden arbeitet, das klingt jetzt auch sehr so Dings, aber es ist möglich tatsächlich, dann spiegelt man nicht mehr so dieselben, also dann hat man auch andere neue, dann lernt man auch andere Menschen kennen. Das ist, es gibt diese Neurowissenschaftlerin aus den Staaten, Dr. Tara Swart, die hat dazu ein super schönes Buch geschrieben, auf Grundlage ihrer Studien auch, also als echt evidenzbasiert. The Source heißt das. Die Quelle.
Ja.
Also genau,
Ursache, Quelle.
Sie ist auf jeden Fall super renommiert, auch in den sozialen Netzwerken. Auf jeden Fall, to make a long story short, sie sagt auch immer, dass du immer Partner, Freunde auf Grundlage deiner Wunden, es ist alles so ein Spiegel. Und wenn du deine Beziehungen mal so reflektierst, bist du so, ouch, yes, exactly, da habe ich mir genau meine Wunde angezogen. Und dann gibt es ja noch diese Momente, das finde ich auch sehr schön, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, dass du dann manchmal Menschen triffst und denkst, boah, ich bin total geflasht von dieser Person und ich weiß nicht warum. Und dann sage ich immer allen, run, vorne wird sein. So, du hast genau die Wunde.
Nadi steht da und so wedelt mit der roten Flagge.
Ich bin dann
Flagge.
So, weißt du, so red flag, red flag. Ja. Und das ist halt auch immer so voll interessant. Ja. Dann nochmal so in der eigenen Verarbeitung.
Ja, andererseits, wie viel Würde liegt auch darin, dass ich ständig ansprechbar bin, obwohl ich das gar nicht will. Das ist ja schon auch was Menschsein ausmacht, dass wir so verletzlich sind, dass wir so ansprechbar sind. Auch da gibt es in der Romantik schon schöne Überlegungen und Rilkes Torso, Apollos, ne? Du, daraus folgt, du siehst eine Statue, eine unvollendete und der letzte Satz bei Rilke ist, du musst dein Leben ändern. Du begegnest etwas, das vielleicht von sich her gar nicht dafür gemacht ist, dich anzusprechen und das macht was mit dir und schreit dich an. Ja. Und auch eine Person, bei der so die Triggerwarnung in Pink auf der Stirn steht. Scheiße. Ah, mein nächster Fehler.
Ja. Aber man kann es ändern.
Ja, man kann es ja auch, wie du sagst, anschauen, sehen, wahrnehmen und was damit machen. Und man kann auch einen ähnlichen Fehler, wenn es denn einer ist, nochmal machen und gucken, was das mit einem macht.
Ja.
Und das ist aber eben auch, finde ich, würdevoll, dass wir auf diese Weise scheitern können, dass uns die Dinge so ansprechen können, weil die Alternative wäre, okay, habe ich erkannt, bin ich mit fertig, mache ich ein Häkchen dran, passiert mir nicht mehr. Ja, so läuft
das. Ich mache das seit Jahren sehr erfolgreich. Genau.
Ja, gut, dass du so glücklich bist und gar nicht melancholisch oder jemals nostalgisch.
Es macht es tatsächlich leicht, also es macht es natürlich leichter, wenn du dir gar nicht so viele Beziehungen sozusagen um dich rum anschaffst, mit denen du scheitern könntest. So,
das außer Ding ist, die zu dir selbst.
Genau, daran scheitere ich aber ganz gerne. Ich komme ganz gut mit mir klar und ich kann mittlerweile ja auch ganz gut darüber lachen. Mhm. Wenn ich an mir scheitere, wenn ich an anderen scheitere, dann kann ich dann nicht drüber lachen. Mhm. Weil dann bin ich natürlich auf eine andere Weise auf mich zurückgeworfen. Ne? Dann muss ich sozusagen das an mir scheitern in der Praxis nochmal anwenden. Und da merkt man dann, irgendwie funktioniert das mit den anderen nicht so gut. Was machen wir denn da? Und das Interessante ist, dass ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich gerade so eine Phase habe, wo ich wieder mehr draußen bin, mehr in Kontakt bin mit Menschen und deswegen auch mehr grandios scheitere an ne, Begegnungen mit Menschen, was Rita ja immer Vergegnung nennt.
Ja, das habe ich ja bei Buba geklaut. Ne?
Ja, genau, aber diese Vergegnungen, die habe ich gerade doch in großer Zahl und finde das mitunter recht spannend. Es verunsichert mich aber massiv.
Das sehr gut.
Ich auch. Ich finde das nicht gut.
Du findest das nicht so gut. Aber ich finde das zum Beispiel sehr gut, weil das genau der Ansatz ist, dass du diese, jetzt nennen wir sie Wunden, Dämonen, ich habe da ja immer ganz viele Ausdrücke für, erschlage damit immer auch alle, das ist genau da, wo du rein musst. Weil das kommt immer wieder, du sagst das ja selbst, zu dir zurück. Egal wie d'accord du mit dir bist, du bist ja auch sehr sozial. Und ist ja schade, finde ich dann auch, wenn man so alte Erfahrungen so überhand, also dass die so überhand über einen haben, weil... Oh Gott, das klingt jetzt auch wieder so klar. Aber das Leben ist einfach trotz dieser ganzen Bandbreite an Schmerz und allem also so toll. Und man muss da halt weitermachen an sich, dass man irgendwann frei ist. Also ich finde so diese Freiheit, ich bin da noch nicht ganz, aber wenn du irgendwann mal weißt, okay, das ist meine Wunde, aber ich mache es trotzdem, aber ich gehe es diesmal anders an, dann bist du so voll frei. Dann ist die Wunde nicht mehr so, dann ist der Dämon nicht über mir, sondern er ist in mir und ich sage so, wir tanzen jetzt zusammen. Ne? Dann, dass du sozusagen mit denen tanzen lernst. Die Schritte du führst, nicht dass die dich führen. Mhm. Und das ist schon ein Schritt zur Freiheit.
Ja, aber es ist ich möchte sagen, es hat noch keinen guten Rhythmus.
Naja, klar.
Aber du kannst ja schon mal.
Muss es ja auch gar nicht. Das ist ja das Schöne.
Genau, du könntest ja schon mal versuchen, das als Kompliment an dir anzunehmen, wenn jemand diese Vergegnung mit dir hat. Also mir hat letztens, das hat mich 3 Tage durch die Woche getragen, als mir ein Student nach der Sitzung sagte, boah, das Seminar, ne, das ist das Schlimmste, was ich je hatte. Und ich so, oh nein, was können wir da tun? Das ist ja ganz furchtbar. Und er hat gesagt, ja, Moment, und das Schönste. Das war so schön, ne? Weil das ständige Scheitern aneinander und dann nicht mit mir reden können, aber schon auch irgendwie mit mir reden wollen. Aber und wie toll ist das, sich dann weiter drauf einzulassen und nächste Woche wieder hinzugehen, obwohl man das eigentlich auch ziemlich furchtbar findet. Ja. Und ich zuerst war da der Stich, ne? Oh Gott, ich mache was ganz, ich bin schlimm für jemanden. Mhm. So fühlt sich das an. War ja natürlich dankbar für den Nachsatz, aber ich glaube, selbst mit dem ersten Teil des Satzes hätte ich nach einer Weile ganz gut leben können, dadurch, dass er wiederkam. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Moment, dass wir übersehen, dass das Ganze, wenn wir es in den Prozess des Lebens bringen, wenn es nicht ein Moment bleibt, in dem ich total verletzt bin oder in dem ich meine Wunde gezeigt habe und jemand hat nicht gut reagiert oder so, wenn ich nicht in diesem Moment bleibe, sondern das einbinde in ein Narrativ, wenn ich da die losen Enden, die offenen Enden nehme und daraus eine Geschichte Strecke, dann kann das gut werden. Und da liegt auch eine eigene Würde in der Vergegnung, finde ich, weil wir daran irgendwie was lernen. Manchmal kann man es sogar mit Humor nehmen und sagen, mei, das war total aneinander vorbei, wie bescheuert. Ne? Mhm. Aber vor allen Dingen weist es auf etwas hin. Und das finde ich eigentlich hoch bemerkenswert, wenn wir die Hinweise ernst nehmen.
Und ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die gerne dann auch sehr schnell sagen, okay, das war's dann. Danke, tschüss. Ja, brauche ich nicht.
Zumachen.
Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich da ein bisschen zu schnell und muss da nochmal so eine Tür zumindest mal so halb aufmachen, damit man durchgucken kann. Ja, mal beschnuppern. Aber das finde ich halt ganz spannend. Ich weiß, in bestimmten Situationen hätte ich früher gesagt, okay, das war's jetzt. Verpiss dich, war ja gar nichts mehr. Und dann hätte ich sehr schnell ein Ende gesetzt. Und gerade versuche ich, mit mir dahin zu kommen. Ist auch schön, man nimmt sich so selber an der Hand. Aber mit mir dahin zu kommen, zu sagen, okay, ne, nicht nachtragend sein, sondern irgendwie mal offen bleiben und zu gucken, ist da noch was? Also ja, ne, wenn da nichts mehr ist, das ist immer schwierig. Ich glaube, die Angst ist, den Moment zu verpassen, wo man die Tür wirklich zumachen muss. Weil es sonst wirklich ungesund ist. Aber trotzdem so eine Weichheit zu haben, zu sagen, okay, das war jetzt eine Vergegnung, versuchen wir es nochmal.
Ja.
So, das finde ich aber schwierig.
So eine Offenheit haben vor diesem, vor dieser neuen, also vor dieser alten neuen Lernerfahrung vielleicht, das ist voll wichtig. Und was mir auch nochmal auffällt, so zum Thema nochmal so Melancholie und Reihen und Themen, dieses an Themen arbeiten, das muss ich nochmal unterstreichen, weil ich das auch tue und ich mache das tatsächlich jetzt in meinem neuen Buch, dass ich ein Thema von mir, was ich eigentlich auch, also werde ich jetzt hier nicht auch nicht ansprechen, aber was so für mich voll schwierig war, mein komplettes Leben lang, darüber schreibe und ich merke manchmal wirklich und ich arbeite ja mit meinen Klienten, das ist natürlich cool für meine Klienten, dass ich immer wieder weiß, wie das, dadurch, dass ich an mir, ne, ich kann mich da immer so, okay, ne, das verstehe ich. Also da ist die Beziehung auch ganz anders. Du bist da auch nicht in Manualen oder so, sondern eher so beim Menschen und in der Ganzheit. Und ich merke halt nochmal so, puh, also wirklich so Dantes Inferno, so im, wirklich in der Hölle, schmorrend. Und ich kann dann den Laptop manchmal zumachen und sagen, okay, ich mache jetzt nicht weiter. Aber du merkst wirklich durchgehend, wenn du Wunden aufmachst, wie extrem du getriggert bist. Und diese Trigger auszuhalten, ich weiß, Modewort, aber es gibt es tatsächlich in der Psychologie, jetzt ist es ein Modewort geworden, schon länger, das ist nochmal verrückt. Und ich glaube, das zurückführend auf, das ist auszuhalten, ist schwierig. Diese, weil du wirst ja getriggert, wenn du die Türe ein bisschen mehr aufmachst und nicht mehr zumachst und sagst, ciao, Kakao, dann bist du ja in diesem Trigger-Modus.
Genau.
Aber und du gehst schreibend damit um.
Ich habe gerade gedacht, du gehst schreiend damit
um. Ja, das auch.
Also Leute von heute, ja.
Ja, das, auf jeden Fall. Also im Schrei liegt auch was, ne? Die so das ist, wenn so ein Baby schreit, ist man so unmittelbar angesprochen. Dann kannst du ja nicht sagen, bring es mal in rationale Worte, dann reagiere ich vielleicht.
Red mal vernünftig mit mir.
Ja, genau. Nee, aber schreibend damit umzugehen heißt ja auch, es in einen Prozess zu bringen, es umzuformen, in Form zu bringen, in eine Geschichte zu bringen. Und ich glaube, da liegt wirklich ein Schlüssel zum Verstehen, dass wir versuchen, wir sind ja nur die Geschichten, die wir von uns erzählen, dass wir da die offenen Enden auch literarisch irgendwie einholen. Wir erzählen uns dann, wie es hätte sein können. Und du hast gesagt, Mindfuck, ne? Brainfuck.
Ja.
Also klar, es läuft ganz viel heiß da oben, aber wir machen es zu einer Geschichte. Entweder einer mit Happy End oder einem Slaughter-Roman.
Losen Enden.
Oder, ja, aber wir nehmen ja etwas von dieser Offenheit und machen was damit. Und überhaupt etwas damit zu machen und es in den Prozess zu bringen, heißt, dass ich nicht da stehen bleibe und dass ich sage, das ist getrennt von mir oder es ist Teil von mir. Es gibt nicht entweder Identität oder Abspaltung, sondern ich gebe das in einen Prozess und ich mache es zu einer Geschichte, zu einer Narration, die entweder tatsächlich gelebt wird oder die bei mir verbleibt oder die ich aufs Papier bringe. Und daran liegt es, glaube ich, auch, Nora, du hattest eingangs gesagt, dass so viel davon in Kulturform zu finden ist, also so im Sinne von Kunst, dass wir da Bilder schaffen, dass wir Torsen schaffen, dass wir Bücher schreiben und so, weil das eine Weise ist, damit formgebend umzugehen.
Und wir brauchen Imagination, glaube ich auch, um uns vorzustellen, wie wäre es? Also wie könnte es, also wenn wir das Gefühl haben, es gibt kein Ende, wie könnte es enden? Also was können wir erzählen? Was erzählen wir uns? Wie könnte es enden? Was können wir uns vorstellen? Ich glaube, erst wenn wir eine Vorstellung haben, die auch Varianten hat, also es müssen Varianten auch da sein. Es darf nicht irgendwie, das ist jetzt der Weg und da ist das Desaster, sondern wir brauchen ja Varianten von Desaster, nein, wir brauchen Varianten von Enden, von möglichen Entwicklungen und das hilft uns ja auch ein Stück, also diese Imagination, ich glaube, deswegen ist es dann auch häufig in der Kunst zu finden, weil es Imagination ist und weil es dann auch immer noch, also wenn ich ein Lied höre, das mich ganz tief innen berührt, weiß ich immer noch, es ist ein Lied und wenn das Lied vorbei ist, dann habe ich noch einen Nachhall von einem Gefühl, aber ich bin nicht in der Situation, die mich so traurig gemacht hat oder die mich so berührt hat oder so. Und das finde ich halt das Spannende, ne? Das ist so eine, das ist wie üben, also so eine Übungsform, ne? Da kann ich einfach Schmerz, Melancholie, traurig sein, Wut üben, ne? Es gibt sehr viele Lieder, die sich mit Wut beschäftigen. Chili Gonzales hat da mal einen Vortrag drüber gehalten, warum er Rap so geil findet und die Wut, die sich im Rap ausdrückt, das fand ich total spannend. So, also Ich finde das interessant, das jetzt auf diese Weise zu betrachten und zu sagen, naja, offene Enden, das hat auch was mit Narration zu tun, mit Imagination zu tun, mit Aushalten von Gefühlen, mit so einer Übungsfläche, einem Übungsfeld von Begegnungen.
Mhm. Und kennt ihr das, wenn es dann real wird? Also in Beziehungen, wenn man so ganz viel imaginiert hat, mir hat das jemand kürzlich erzählt. Ich darf das sagen, ich habe vorher gefragt, dass es das Ende einer Beziehung gab, so als offenes Ende, so ach komm, geh weg, keine Ahnung. Es lag so einfach da und konnte nicht beendet werden. Das hat den bis zum Herzinfarkt getrieben und richtig fertig gemacht. Und dann wurde sich aber nochmal getroffen und dann war es so, ach so, das war total undramatisch. weil es dann alles stattgefunden hat in diesem, in dieser Imaginationswelt und was das bedeuten könnte und wie schlimm das sein könnte, welche Konsequenzen das haben könnte und wie mir vielleicht auch in Vergangenheit Unrecht getan wurde von anderen in analoger Weise oder was auch immer. Und in der Realbegegnung war es dann auf einmal so, ach so bedeutsam war es jetzt nicht oder dann ist es jetzt auch gut. Dann hat es jetzt eben ein Ende. Und dieser Charakter des Übens ist ja auch einer, der uns, Sloterdijk würde sagen, das macht uns fitter. Da gehe ich nicht so mit, dieses Athletische. Es ist auch flapsig, glaube ich, bei ihm. Aber tatsächlich folgert er daraus, dass wir das ständig machen müssen und ständig imaginieren, dass Menschen als Übende zu begreifen sind. Dieses, du musst dein Leben ändern, heißt, du musst üben, wie du leben könntest. Du musst darin Formen finden. Er sagt eben, wir werden dann sozusagen athletischer, geistig oder körperlich, wie dem auch sein. Auf jeden Fall brauchen wir ja diese Übungsplätze, aber dann vielleicht auch mal die reale Begegnung, in der wir feststellen, es gibt schon noch einen Spalt zwischen dem, was ich mir vorstelle und dem, was in der Begegnung dann passiert.
Ja, das kennt man ja auch so aus dem eigenen Leben. Das hatte ich ja jetzt, ich meine, das kann ich erzählen, das ist jetzt auch, das hatte ich ja jetzt mit Paris. Mhm. Ne? Also ich habe da sehr lange jetzt gewohnt und wollte jetzt, da jetzt so offiziell so tschuk, also nicht mehr so in between, sondern wirklich, Nora so weiß das. Also so ich war schon eigentlich schon richtig, aber dann noch richtiger. Und meine Klienten wussten auch schon Bescheid und so, oh Gott. Ja, okay, die Uni nicht, aber
jetzt auch.
Die Uni. Jetzt und, wisst ihr es auch. Aber es hat sich ja erübt und dann war ich jetzt nochmal da und in der Praxisaufbau, alles und ich so, warte mal, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, irgendwas ist anders, Imagination, ich wollte darauf, und in meinem Kopf war das noch wie früher, ich rede jetzt von 2021, 22, 23, aber es ist nicht mehr, weil ich nicht mehr die bin. Mhm. Und die Imagination, obwohl es noch schöner war diesmal und noch besser wird und da wirklich schon so Freunde wie Familie und überall so zu Hause, war ich so, ne, das ist nur die Imagination. Das ist nicht mehr die, also die Imagination, die ich hatte, die ist nicht mehr da. Mhm. Und das ist auch nochmal, und das ist ja, passt ja zu dem, also wirklich nochmal so selbst die Erfahrung machen, die Imagination, wie mit dem Treffen jetzt auch. Im Kopf ist alles immer so manchmal viel zu groß, viel zu schön oder viel zu, und jetzt auch bei offenen Enden in Beziehung, hässlich. Mhm. Weil man projiziert super viel in offenen Enden. Und da ist man immer auch in seinen, also ich kenne das von mir, dann ist man immer so beim eigenen Anteil und macht aus diesem Wesen ein Monster. Mhm. Also kann ja auch sein, dass es ein Monster war oder nicht, ist ja auch irrelevant, aber dann noch größer und dann sieht man die Person, dann denkt man so, excuse-moi, was ist das? Nadi, dein Kopf?
Du hast ja gar nicht so riesige Klauen.
Du hast ja gar nicht so. Keine und dann Marke. Bist du so, nee, gar nicht. Und deswegen ist die Konfrontation bei offenen Enden, wenn man die hat, irgendwie wichtig.
Das ist, glaube ich, das, was mir noch gefehlt hat, diese Konfrontation und diesen Abgleich, diesen Realitätsabgleich, den zu haben. Und der Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, ist, dass ich bei anderen Leuten immer das Gefühl habe, bei denen läuft alles super. Ständig gehe ich durch die Welt und denke mir,
du kennst mich doch. Verstehe ich nicht.
Wir bewegen uns aber nicht in den gleichen Räumen. Ah. Nein, das ist so, also wenn ich jetzt im Beruflichen, ich musste gerade an unsere Folge zur Kollegialität denken, wo wir gesagt haben, da wird halt wenig drüber geredet, wie eigentlich diese kollegialen Beziehungen ausgestaltet werden. Und das ist der Raum, in dem ich mich immer noch am unsichersten fühle, weil das ist wie früher Schule und Schule war nicht so geil für mich. Und ich merke, dass ich immer noch ganz schnell bei bestimmten Sachen verunsichert bin. Andere Leute merken das nicht, also gar nicht. Und das ist ja möglicherweise das Problem, dass andere Leute das gar nicht merken, weil ich natürlich gelernt habe, das in irgendeiner Form zu kompensieren, ja, zu maskieren auch. Aber ganz oft sitze ich da und schreibe zum Beispiel SMS dreimal neu, weil ich denke, ah, wenn du das schreibst, dann denken die das. Und wenn du das schreibst, dann denken die das und so. Und diesen Prozess, der ist ja komplett unsichtbar. Und dann stelle ich mir vor, wie alle in der Gruppe oder in so einer WhatsApp-Gruppe da sitzen und das Gleiche machen. Mhm. Und dass es deswegen auch immer so lange dauert, bis aus diesen Pünktchen da irgendwie Sätze werden. Mhm. Und es geht viel schneller mit Menschen, die man zum Beispiel gut kennt, mit denen man befreundet ist oder so. Ne? Mhm. Da haut man die Sachen einfach viel schneller raus, da sind die Pünktchen nicht so lange, da muss man nicht fünfmal umformulieren oder so. Da ist man sich einfach viel näher. Und in diesen Beziehungen steckt häufig oder hoffentlich auch mehr Sicherheit. Und das finde ich halt so spannend zu beobachten und sich zu überlegen, naja, vielleicht haben die anderen das auch. Vielleicht dauert das mit den Pünktchen so lange, weil die auch dreimal umformulieren. Und niemand redet drüber. Also niemand redet darüber, wie unsicher wir uns eigentlich häufig fühlen in bestimmten Gesellschaften und Kontexten.
Und wie sehr ich das liebe, wenn Menschen das tun. Alle Menschen, alle, in die ich mich dann so wirklich so,
wenn man Offenbarungseid macht, findest
genderunabhängig, schockverliebt habe, haben mir immer über ihre, und ich mach das mittlerweile tatsächlich. Also mir ist das so dann
ich
egal,
auch, ich gehe damit hausieren, ist mir wurscht.
Ich auch. Also ich sage dann so, das macht mich gerade, ne, ich habe damit, weil ich weiß, dass ich da nicht angreifbar bin und dann die Wunde halt einfach. Und das macht mich halt so, und viele sind damit immer super, super, also es ist viele, also ich meine, ich arbeite alleine in meiner Praxis, ich habe jetzt nicht so einen Kollegen, aber das überfordert. Auch wenn ich zu den Studis zum Beispiel, manchmal, wenn ich super viel zu tun habe, also vor der Buchveröffentlichung war ich ja noch Vollzeit da und dann hatte ich manchmal so, weiß ich nicht, vergessen, die PowerPoint zu laden. Und dann komme ich an, ich so, sorry, in welchem Kurs sind wir nochmal? Ja. Und dann, aber ich habe gesagt, sorry, seid mir nicht sauer, ne? Aber ich bin echt voll müde, helft mir heute mal so ein bisschen. Und das hätte ich früher nie gemacht. Mhm. Nie, das wäre nämlich so, du bist gerade nicht am Performen. Und da seitdem ich das mache, also ich mache das schon seit ein paar Jahren, läuft super, weil ich gar keine, da ist gar kein Triggerpoint mehr.
Das Komische ist ja, dass man das imaginiert als Inkompetenz, es ist aber ja keine.
Genau.
Und man müsste, abgesehen davon, auch gar nicht die ganze Zeit kompetent sein, weil das nur heißt, dass man in einem bestimmten Bereich gut funktioniert, aber wozu? Ne? Also das ist, glaube ich, ein Erleben von, oh, da ist eine echte Person anwesend, die hat was zu sagen, die kommt mit ihrer eigenen Geschichte hier rein, die belästigt mich jetzt nicht mit ihren privaten Details, aber ich darf spüren, dass Leben nicht immer glatt läuft.
Sehr gut.
Und dann gibt es für einen selbst ja auch offenere Spielräume, um zu sagen, ich habe das nicht geschafft. Ich wollte gerne sprechen, aber ich habe es nicht geschafft zu sprechen. Dabei war ich seitenweise vorbereitet. Ja. Und dann sage ich natürlich nicht, tja, muss ja beim nächsten Mal nochmal, sondern dann sage ich, okay, dann machen wir da jetzt ein Häkchen dran und gucken, wie wir dir Bedingungen schaffen, damit du sprechen kannst. Ja. Weil man auf der Basis viel besser zueinander kommt. Ja. Und das ist ja auch eine Weise, Wunden sind ja was Offenes, meistens, das an der Luft heilen zu lassen. Ja. Dann muss ja kein Pflaster draufkleben. Also kann man machen, dann kommt nichts rein, aber es heilt auch nicht so schnell. Man kann sich das ja auch zeigen und einen gemeinsamen Raum schaffen dafür, dass man dann eben damit umgeht.
Ich mache das ganz häufig, wenn ich so den Eindruck habe, Menschen halten mich für unglaublich souverän, wenn ich spreche in Öffentlichkeiten, was ja häufiger vorkommt. Und es gibt Öffentlichkeiten, die beeindrucken mich nicht mehr so nachhaltig, wie ich das früher hatte. Und es gibt aber Öffentlichkeiten, die beeindrucken mich bis heute oder da bin ich dann auch emotional. Und da wirke ich aber dennoch, weil Menschen mir das anscheinend nicht anmerken oder auf andere Dinge achten, vielleicht würde man mir das anmerken. Da bin ich dann hinterher offen. Also wenn dann jemand sagt, boah, du wirkst so souverän und das hast du richtig gut gemacht, dann sage ich so, ja, aber mein Herz hat ungefähr hier Richtung Kehlkopf geschlagen und ich war super angespannt. Und klar kann ich diese Situation mittlerweile aushalten und weiß, wie ich damit umzugehen habe und mache dann weiter. Also ich breche da nicht zusammen. Aber ich kann dir sagen, dass es mich total nervös macht, dass es mich furchtbar anstrengt, dann in den Momenten auch die Form zu wahren oder die Kontenance zu wahren und so. Und die meisten Menschen sind total erleichtert, wenn man denen sagt, klar bin ich nervös, weil das halt, ich weiß nicht warum, aber irgendwie in der Gesellschaft, in der wir leben, ist ja Schwäche immer konnotiert mit dem totalen Zusammenbruch.
Klar.
Aber ich kann schwach sein und gleichzeitig trotzdem performen. Ich kann auch aus einer vulnerablen Situation heraus leisten. Viele Leute machen das im Übrigen, aber diese Vulnerabilität dann offen zuzugeben, das finde ich total wichtig,
ja, und
hilfreich.
Ja, total. Du hast so recht. Und das Interessante ist ja auch, dass die Vulnerabilität in allen steckt und keiner es zugibt. Und du weißt ganz genau, wenn du so ein bisschen Menschen, also jetzt unabhängig jetzt vom Job oder so, ich arbeite ja nicht privat, aber du siehst Menschen, weil man halt super viele Menschen kennengelernt hat, reisen war, alleine diese super menschlichen Erfahrungen in meiner Welt, die wichtiger waren zum Teil als diese Berufserfahrungen, um an den Menschen zu kommen, da weißt du ja, dass Menschen aus Unsicherheit dann zum Beispiel zickig werden, Ego hier, dann, und du denkst, okay, wow, I'm sorry for you, und dann, ne, das ist, und dann denke ich so, ich finde die tollsten, und ich betone es immer wieder, die Menschen, die dann wirklich authentisch sind. Mhm. Und Authentizität ist nicht nur ein super Tool, um zu heilen, in Anführung, also heilen tut man nie ganz, weil sonst heißt das ja tot, ne? Also Heilung an sich ist so ein Prozess. Nur zur Info nochmal für alle, die viel auf Instagram scrollen und sich informieren.
Achtung, unten lauert der Tod.
Nadi und Instagram,
in Form von Heilung.
Also diese Psychologie dort, ja, das stimmt. Ja. Genau. Aber ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ich wollte sagen, dass es einfach nur
dass
super
attraktiv
ist. Dass
dir das die liebsten Menschen
genau,
sind,
das sind,
die
das
begegnen.
Sind so,
ja.
Das
wobei
sind so
ich
Künstler
das auch cool finde, wenn das heißt, dass man sagen darf, an welchen Stellen man auch heile ist.
Genau.
Das ist auch cool, sagen zu können, nö, da habe ich echt nicht so eine riesen
total.
Last mit. Dafür habe ich die vielleicht an anderen Stellen. Das reicht ja auch schon. Also es gibt ja gute Weisen, sich zu zeigen, ohne dem anderen damit eine Last zu sein.
Ja, total.
Und damit vielleicht auch ein Vorbild so mit Bindestrich, ne? Dass man einfach dass man zeigt, das ist ein Bild von mir, das du hast.
Mhm.
Wir können aber drüber sprechen, ob das so stimmt. In professionellen Verhältnissen lässt man es einfach dabei und bleibt in seinen Rollen, ist auch gut. Aber da, wo du in der Öffentlichkeit diese Momente hast, Nora, ich habe die im Privaten, wo ich dann denke, wow, jetzt werde ich aber gerade total unsicher, mir geht, gehen die Stimmbänder zu, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll oder so. Und was hilft, ist das zu sagen oder zumindest zu zeigen. Und
in die Situation begebe ich mich einfach gar nicht.
Ja, das ist ja,
love it.
Von Nora lernen heißt siegen lernen.
Und ich sitze so hier und ich gucke mir das so an, nicht so geil.
Tür zu.
Oh Mann, ja, das ist echt lustig. Das ist, ja, genau. Ja, aber ich finde es einfach schön. Ich würde mir wirklich vom Herzen wünschen, dass Menschen das an sich üben, weil das macht Beziehungen, Freundschaften. Oder dann hast du, okay, dann verlierst du vielleicht, du verlierst auch ein paar Leute darüber, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber auch Veränderung bei dir, das ist so jeden Tag ein Schritt zur Freiheit. Also immer so von innen diese Freiheit, nicht dieses Außen, was du dir aufbaust und so. Das macht dich ja nicht so frei, wenn du, ne, ich finde, das ist so ein innerliches Gleichgewicht zu wissen. Ich kann sehr transparent über meine Wunden sprechen, aber auch über das, was geheilt ist. Und darüber entsteht auch so eine schöne Beziehung, also so eine, für mich.
Und eine gute Geschichte, ne? Also
ja.
Immer mit offenem Ende.
Immer.
Ist auch okay, aber eben eins, das man weitererzählen darf. Ich fand als Kind diese Bücher total großartig, wo es so verschiedene Enden gab. Kennt ihr die?
Mm-mm.
Da stand dann so, kannst entweder da weiterlesen oder da weiterlesen, je nachdem, wie du so drauf bist gerade. Das wird etwas unheimlicher oder das wird so soft. Und da ist ja was sehr Ehrliches dran. Also natürlich sind das noch Vorentwürfe, aber eigentlich kann es immer in unterschiedliche Richtungen weitergehen. Das ist ja auch eine Weise zuzugeben, dass weiterhin Leben passiert. Wenn man sagt, das ist jetzt noch nicht beendet, dann lass mal gucken, wie wir es weitererzählen wollen.
Ja.
Und das finde ich total spannend an dem Gespräch, dass wir mit offenen Enden oder losen Enden gestartet sind, aber weil wir es ja nicht erzählen können, weil es eben nicht zu Ende ist, uns mit dem beschäftigt haben, was da eigentlich passiert und welche Geschichte da zugrunde liegt.
Mhm.
Weil wir, ich meine, es ist total logisch, wenn wir über offene Enden oder lose Enden sprechen, können wir das nicht beenden und sind zurückgeworfen auf das, was wir davor finden.
Mhm.
Und das haben wir besprochen. Ich finde das ganz bezeichnend, ehrlich gesagt.
Ja, man muss das immer künstlich machen. Also
ja,
man kann die losen Enden verknoten und dann hoffen, dass er, aber es sieht halt immer scheiße aus.
Also, ich sag
halt
das
geflickt,
nicht.
Ne?
Ich habe da meinen Schal liegen, da muss ich noch
okay,
ganz viele.
Okay, Makramee ist was anderes. Das sieht dann mega aus. Aber es ist auch
sie
das wieder
verhoben.
Lösbar. Das weiß man auch. Den Knoten kannst du wieder auffuddeln und so und dann liegen da wieder die losen Enden. Aber es ist ja immer künstlich Schluss zu machen, müssen wir jetzt auch.
Das stimmt, wir müssen jetzt künstlich Schluss machen. Was für ein Ärger. Aber das machen wir in der Regel ja damit, dass du ein Fazit sprichst.
Boah, ja, das war ganz schön schwierig. Ja, aber vielleicht beginne ich mal. In dem Fall ist es chronologisch, glaube ich, besser als systematisch. Wir haben nämlich angefangen mit dem Unterschied von losen Enden und offenen Enden. 2-1 und haben dann rausgefunden, dass das so weit ja gar nicht auseinander liegt. Ich glaube, ihr beide kamt auch aus dem Vorgespräch eher mit Beziehungen, wobei das auch nicht weit weg war von dem, was ich meinte, die kein Ende finden und wo man schon merkt, das war dein Punkt, Nadi, dass es eigentlich toxisch ist und ein Ende längst gesetzt ist. Man findet aber sozusagen den Absprung noch nicht. Das heißt, es beginnt bei einem selbst, war dein Satz, ne? Dieses Ende anzuerkennen und zu setzen ist etwas, was ich in mir selber finden muss. Und ich kam eher aus der Richtung loses Ende und Fragment. Also da ist etwas, was nicht ganz ist, das aber eine mögliche Ganzheit als Imagination in sich trägt. Man kann dann eine Ganzheit sehen, da wo sie noch gar nicht ist. Und man kann sie erzählen. Man kann also künstlerisch mit ihr umgehen. Das war ja auch dein Punkt, Nora. Und vielleicht ist das auch nicht so weit weg von dem, was wir in Beziehungen machen. Dass wir uns vorstellen, wie das so weitergehen könnte und uns das erzählen. Und wir hatten tatsächlich auch ein paar Punkte. Jetzt wird es dann eher systematisch als chronologisch. Die versprechen einen besseren Umgang als die totale Hilflosigkeit mit offenen Enden. Nämlich zum einen das Anerkennen des Mangels, das war das Hinschauen und Anerkennen, dass da ein offenes Ende liegt. Dann es in einen Prozess einzubinden und irgendwie damit umzugehen, schreiend, schreibend oder gestaltend in jedem Fall. Also damit
beides,
ja. Und es vielleicht auch, da waren wir eher so en passant, sein zu lassen. Das ist ja auch ein Vorschlag, es anzuerkennen als das, was es ist und es gar nicht vorzuschreiben, sondern zu sagen, das hat was Eigenes, dass es offen ist. Ist was Eigenes und das ist dieser Punkt, zeige deine Wunde. Benenn das vielleicht oder lass es sehen, wahrnehmen, wie auch immer, muss ja nicht sichtbar sein. Und auch das bringt persönliche Beziehungen, da waren wir dann, glaube ich, am Schluss ja eher aufs nächste Level, als dass es sie erschüttern würde. Davor haben wir zwar Angst, dass das uns erschüttert und uns in Bezug auf Melancholie, ne, eher schachmatt setzt, aber in Wirklichkeit ist es was, was Menschen eher gut tut, wenn sie das einander zeigen und dann bleiben sie eben auch nicht in Melancholie oder Nostalgie hängen, sondern entwickeln sich gemeinsam weiter und erzählen ihre Geschichte fort. Und das fand ich doch recht hoffnungsvoll.
Ja, total. Also ich finde auch, das ist ein sehr unterhaltsamer und hoffnungsvoller Podcast, nachdem wir ja beim letzten Mal sehr viel über den Tod gesprochen haben und über diese Enden, glaube ich, kann man da jetzt nochmal auch anders, vielleicht funktionieren die in Kombination auch nochmal anders.
Ja, das würde mich sein.
Ja, genau, das finde ich nämlich auch ganz spannend. Rita, dann bitte deine Literaturliste zu den losen
Enden. Erst Nadis Buch.
Ach, Gott.
Ja.
Ich hätte an Nadi dann gesagt, okay, pass auf, ich habe das hier, ich habe es deswegen hier liegen, weil ich bin auch schon auf Seite 115.
Ach,
ich
wow.
Das, ja. Nee, 113, ich
tatsächlich.
Ja, da, bitteschön, bei Picasso. Oder kurz hinter Picasso bin ich gelandet. Genau, Nadi Mirjan, Leid, die emotionalen Wellen des Lebens, warum schwere Lebensphasen dazugehören und uns sogar wachsen lassen. Das ist dein Buch, gerade rausgekommen.
Also, und das Neue, an dem du sitzt, willst du aber noch nicht.
Nee.
Okay, aber
oh
da
Gott,
kommt
wie süß.
Dann noch
oh nein.
Eins.
Ich habe ein vierblättriges Kleeblatt gefunden, weil ich sie immer finde, wenn ich rumlaufe, weil ich das Buch draußen gelesen habe. Jetzt habe ich es da reingetan.
Oh, wie süß.
Und da muss die Nadi gleich was reinschreiben.
Natürlich, großartig. Mit ganz vielen Herzchen.
Ja, also es ist Top-Empfehlung Nummer eins und das nächste, was kommt dann auch zum Thema. Was ich vorbereitet hatte, war Timo Breyer, das Phantom im Spiegel, ein phänomenologischer Versuch über somatosensorische Plastizität und Leibgedächtnis. Und es ist nicht so schlimm wie der Titel, keine Sorge. Es geht um diese Experimente in der Spiegelbox und wie man da einen Umgang findet. Eugen Fink, der Mensch als Fragment und auch von Eugen Fink die Grundphänomene des menschlichen Daseins, weil das eben immer unvollendet bleibt, das hatte ich schon mehrfach empfohlen und da gibt es einen ganz kurzen Artikel drüber, wenn man so einen Shortcut sucht, um damit vertraut zu werden, von Miriam Fischer-Gebors und Benno Wirz. Gibt es Leben verstehen zur Verstricktheit zweier philosophischer Grundbegriffe?
Ah,
weil bei den losen
her.
Enden kam das Stricken her. Mhm. Ja, Achtung, es kommt nochmal Stricken, nämlich, jetzt verlasse ich die alphabetische Ordnung, Wilhelm Schapp in Geschichten verstrickt zum Sein von Mensch und Ding. Einer der ersten, der gesagt hat, wir müssen gucken, was Menschen für Geschichten erzählen, also nicht Geschichtsphilosophie, sondern Geschichtenphilosophie. Das ist ein ganz spannender Denker. Der Artikel, den ich über Eugen Fink meinte, ist von Regine Carter in einem Sammelband Hauptwerke der Pädagogik. Das gebe ich dir zum Veröffentlichen denn jetzt nicht den ganzen Titel. Dann habe ich noch zwei Dinge zum Phantomschmerz von Merleau-Ponty, nämlich in der Phänomenologie der Wahrnehmung und in Sinn und Nichtsinn. Wenn man sich da mal so mit Gestalt, Psychologie und Philosophie auseinandersetzen will, ist das eine gute Adresse. Sonst rate ich eher davon ab, weil das nicht unmittelbar lesbar ist. Das ist schwierig, aber ja, lohnend. Und was ich noch zitiert habe, war Peter Sloterdijk, du musst dein Leben ändern. Und nicht verschweigen will ich, dass ich mal einen Roman gelesen habe, der hieß Ins Offene. Es gibt übrigens mehrere Bücher, die Ins Offene heißen, auch über Romantik und Fragmentcharakter und über Kunstausstellungen und so. Ins Offene ist, glaube ich, ein Schlegel-Zitat. Aber der Roman ist von Karl-Heinz Ott und handelt davon, wie jemand zu seiner sterbenden Mutter zurückreist in so ein ultrakatholisches kleines Dorf. Ja. Und was dann so passiert. Also wenn man sich eher romanhaft in Geschichten nähern will, dann geht das damit auch ganz gut.
Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, als du gesagt hast, also das mit den Verstrickungen, dass es ja auch Kulturtechniken gibt, so einen Lebensteppich zu weben.
Ja, ja.
Ne? Oder dieses
Quilt.
Ja, ein Quilt, aber auch wirklich so Geschichten in Teppiche zu weben. Und ich habe auch so ein Bild, ich weiß nicht, ist irgendein Zeichentrick, dass dann eben so ein Lebensfaden abreißt, dass dieser Teppich dann sozusagen fertig ist, dieser Lebensteppich auf die eine oder andere Weise.
Das mit dem roten Faden machen wir ja auch. Das ist, da liegt schon einiges an Metaphern.
Ja, spannend. Finde ich sehr spannend. Ja, vielen Dank, würde ich sagen. Vielen Dank, Nadine.
Merci für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Es war ein
Fest. Ein Geschenk hast du auch mitgebracht, nämlich vegane Schokolade für Rita und mich. Das möchte ich auch sagen.
Und dich selbst, hoffe ich.
Ja, das war das größte Geschenk, dass Nadine hier vorbeigekommen
vielen
ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr noch was mit uns austauschen wollt darüber, Nadine, wie können dich Menschen erreichen, die dir schreiben möchten? Möchtest du
also,
das sagen?
Also, ich habe Instagram. Ich dachte, ich bringe das einfach mal. Nein, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Hast du eine Mail, wo du
also genau, die Mail, also die schreiben ja alle an den Verlag immer. Oder wie meinst du, wenn du privat, kannst du mich immer, glaube ich, über Instagram.
Okay.
Wenn ich es lese. Also mir wurde oft gesagt, da gibt es so ein extra.
Ja, genau, Anfragen.
Also ich finde das nicht. Deswegen E-Mail, aber
genau.
E-Mail.
Hast du noch eine Uni-Mail-Adresse?
Genau, nadi.mirian@uni-köln.de.
Okay. Und die Rita und mich erreicht hier unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Mastodon unter @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und genau, wir haben eine Steady-Seite, das muss ich dazu sagen. Da könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, 1 Euro im Monat oder am besten als 12-Monats-Abo, also 12 Euro im Jahr dalassen, um unser Podcast zu Hause zu unterstützen, weil da, wo wir den Podcast hochladen, zahlen wir halt eine Hosting-Gebühr. Wenn Equipment kaputt geht, dann bezahlen wir das auch davon und ansonsten spenden wir das Geld, das überbleibt, an Organisationen, von denen wir glauben, dass sie gerade ein bisschen Unterstützung notwendig haben. Und ich glaube, damit können wir diesen Podcast beenden.
Beenden.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.